Bratwurst, dazu Fritten und ein bisschen Gemüse muss ja wohl auch sein, gebratene Maiskolben. Also, dass das nicht die ideale Diät für schöne Haut und ein gesundes Herz ist, schon klar, oder? Andererseits, wenn manche Gesundheitsapostel behaupten, um möglichst gesund zu leben, sollten wir wenig bis gar kein Fett zu uns nehmen, dann ist das kompletter Unfug. Es kommt darauf an, was für Fette wir essen. Ganz einfach gesagt, es gibt gute und böse Fette. Die bösen, das sind die gesättigten Fettsäuren. Die guten, das sind die einfach oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, nämlich die Omega-Fettsäuren.
Die Omega-Fettsäuren sind wichtig für die Gesundheit, weil das die beiden Fettsäuren sind, die der Körper nicht selbstständig aufbauen kann. Das heißt, die müssen wir über die Nahrung aufnehmen.
Erklärt Brigitte Jänig vom Bundeszentrum für Ernährung.
Und das sind deshalb die essentiellen Fettsäuren. Die Linolsäure ist eine Omega-6-Fettsäure und die Alpha-Linolensäure eine Omega-3-Fettsäure. Die Omega-3-Fettsäuren sind sinnvoll für die Gesundheit und extrem wichtig, weil sie eine Rolle im Stoffwechsel spielen. Sie sind besonders wichtig für die Entwicklung von Zellen, Gehirn und Augen. Sie wirken entzündungshemmend, können die Fließeigenschaften des Blutes beeinflussen und unterstützen so die Herzfunktion. Also sie wirken auch präventiv gegen zum Beispiel die koronare Herzerkrankung. Also können Atherosklerose vorbeugen und so weiter. Sie können auch die Denkleistung im Gehirn beeinflussen, indem sie zum Beispiel dort die Zellstrukturen unterstützen und sie sollen auch die Sehkraft unterstützen. Also sind auch für die Augen wichtig.
Wie bei den Fetten insgesamt, so kommt es auch bei den Omega-Fetten entscheidend darauf an, wie viel von welcher wir essen. In diesem Falle gilt, möglichst viel Omega-3, möglichst wenig Omega-6. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Eine bundesweite Verzehrstudie hat laut Ernährungswissenschaftlerin Jänig gezeigt,
dass wir deutlich mehr Omega-6-Fettsäuren aufnehmen als Omega-3. Das kann sich ungünstig auf die Gesundheit auswirken, indem eben Entzündungen im Körper gefördert werden, indem zum Beispiel das Herz-Kreislauf-Risiko steigt. Und als vorteilhaft gilt eine geringere Aufnahme von Omega-6 und eine höhere Aufnahme von Omega-3. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, die Zufuhrmenge von Omega-6 zu Omega-3 in einem Verhältnis von 5:1 aufzunehmen.
Zurück an den Herd zur Bratwurst-Fritten-Maiskolben-Mahlzeit. Bekomme ich damit ein gutes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 hin?
Nee, das wäre ungefähr das Gegenteil.
Erwidert Karin Böttner von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Weil so eine Bratwurst zum Beispiel, tierische Fette haben sehr viele gesättigte Fettsäuren. Also da hat man eigentlich sehr wenig ungesättigte Fettsäuren und schon gar keine Omega-3-Fettsäuren drin. Und Frittierfett zum Beispiel ist da auch nicht gerade förderlich. Die Fette, die wir eigentlich brauchen, um das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis zu verbessern, hin zu mehr Omega-3, das ist auf der einen Seite Fischöl. Seefisch ist da sehr weit vorne und verschiedene pflanzliche Öle, Rapsöl, Leinöl, Walnussöl, das sind so die Öle, die uns da nach vorne bringen würden. Wir haben in Deutschland einen deutlich zu hohen Anteil an tierischen Lebensmitteln, Fleisch, verarbeitete Fleisch und Wurstwaren, das ist ein großer Faktor. Und dann spielen natürlich auch noch pflanzliche Fette eine Rolle, die zum Beispiel Palmöl, ist in ganz vielen verarbeiteten Produkten drin. Kokosfett bringt uns da auch nicht weiter. Also das klassische Frittierfett ist auch ungünstig. Und da haben wir zum Beispiel Sonnenblumenöl, was nicht so günstig ist, um das Verhältnis positiv zu beeinflussen, weil da einfach sehr viele Omega-6-Fettsäuren wiederum drin sind.
Leinöl ist das einzige Nahrungsfett, das weniger Omega-6 als Omega-3 enthält. Verhältnis 1:3. Es ist folglich das gesündeste von allen. Es folgen Rapsöl, Verhältnis 2:1 und Hanföl 3:1. Im Mittelfeld liegen beim Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 das Olivenöl und die Weidemilchbutter. Ganz am katastrophalen Ende dann Palmöl und Kokosfett 300-400:1. Sollte ich nun generell nur noch das supergesunde Lein- oder Rapsöl verwenden, auch um Kartoffeln oder Wurst anzubraten? Ernährungsexpertin Jänig.
Das native Öl würde man eher für die kalte Küche benutzen oder wenn Sie Gemüse kochen und da vielleicht das so sanft noch mit dem Öl nachher abschmecken. Für die Bratkartoffeln würde man kein natives Öl empfehlen, weil das native Öl durch Hitzeeinwirkung zerstört wird. Also die wertvollen Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, gehen da kaputt. Das Leinöl zum Beispiel, wenn Sie das nehmen würden, das würde schon bei 107 Grad anfangen zu rauchen. Und ab diesem Punkt entstehen gesundheitsschädliche Stoffe, die Inhaltsstoffe gehen kaputt und es können sich auch Schadstoffe bilden. Deshalb werden native Öle wie Leinöl oder natives Rapsöl nicht für die Erhitzung empfohlen. Dafür würde man dann eher raffinierte Öle verwenden.
Wie Olivenöl aus Heißpressung. Apropos, warum liegt das rohe, also native Olivenöl bei den Omega-Fettsäuren nur im Mittelfeld? Obwohl es doch seit Jahrtausenden das Ernährungsfett überhaupt rund ums Mittelmeer ist und die Mittelmeerkost als die gesündeste überhaupt gerühmt wird.
Das Olivenöl punktet weniger durch das Verhältnis Omega-3, Omega-6. Das Olivenöl punktet durch die Ölsäure. Das hat einen sehr hohen Anteil an der einfach ungesättigten Fettsäure und an den gesundheitlichen Vorteilen beim Olivenöl. Die kommen durch die Ölsäure unter anderem zustande, weil die Ölsäure die Blutfettwerte regulieren kann. Also es ist so, dass die einfach ungesättigten Fettsäuren dazu führen, dass das LDL-Cholesterin im Blut sinkt. Das ist das, was sich gerne an den Arterienwänden ablagert und die verengt und zur Arteriosklerose führen kann. Und gleichzeitig bleibt das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, unverändert. Das ist eine sehr positive Eigenschaft vom Olivenöl und zusätzlich eben die Antioxidantien und die Polyphenole, die im Öl sind, unterstützen viele Körperfunktionen, fangen freie Radikale ab im Körper, sorgen dafür, dass der Körper insgesamt weniger Stress empfindet im Stoffwechsel.
Abseits von dem Aspekt Omega-6 zu Omega-3 geht es generell darum, gesättigte Fettsäuren so gut wie möglich zu meiden, die reichlich in Palm- und Kokosfett enthalten sind. Und dann gibt es noch die industriell erzeugten sogenannten Transfettsäuren.
Dazu kommt, dass man möglichst wenig Transfettsäuren zu sich nehmen soll. Und die kann man vermeiden, indem man eben wenig industriell hergestellte Produkte isst. Das Problem dabei ist natürlich, das sind diese ganz beliebten Produkte, die wir alle schon mal gerne essen. Das sind Chips, industriell hergestelltes Gebäck, Krapfen und so weiter.
Und was war jetzt mit der Butter? Da muss man gründlich unterscheiden zwischen Butter von Stallkühen, die zu einem Großteil mit Mais und Getreide gefüttert werden, und den Kühen, die im Sommer draußen Gräser und Kräuter fressen und im Winter nur Heu.
Also so ist es zum Beispiel so, dass Weidebutter mehr Omega-3-Fettsäuren aufweist und ein günstigeres Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren als Butter aus Intensivhaltung. Gras und Heu, Klee und so weiter enthält an sich schon gewisse Mengen an Fettsäuren, wobei sehr, sehr wenig sind. Was man auch noch machen kann, man kann bei der Fütterung zum Beispiel Fette direkt zugeben ins Futter, Öle oder auch Leinsaat. Und das wirkt sich ebenfalls auf das Fettsäuremuster aus, wenn die Kuh das eben direkt gefüttert bekommt.
Genau darum geht es dem Bauern Peter Hamel im mittelhessischen Storndorf. Er hält 60 Milchkühe und legt es darauf an, dass sie Milch mit einem besonders hohen Omega-3-Gehalt liefern. Dass das eine große Rolle für die Gesundheit der Milchprodukte spielt, das sei aber nur schwer zu vermitteln.
Diese Kenntnis ist bei vielen Landwirten leider nicht so ausgeprägt. Und da muss noch einiges gemacht werden. Ich habe mal hier in der Region in den Jahren 2008, 2010, 2012 viele Omega-3-Untersuchungen von Kollegen gemacht. Und wir hatten versucht, eine deutlich Omega-3-reichere Milch zu erzeugen. Aber das ist nicht das Gros. Und dadurch, dass es die Molkereien nicht bezahlen, dass es nicht honoriert wird, ist der Wunsch, das tun zu wollen, nur begrenzt.
Hamel ist also ein Einzelkämpfer. Seine Gesundheit, die seiner Familie und die seiner Kühe sind für ihn ein und dieselbe Sache.
Letztendlich bauen wir auch Leinsamen an, um letztendlich Leinöl selbst zu gewinnen. Und ich beispielsweise nehme jeden Tag einen Esslöffel Leinöl zu mir. Hirn, Augen und Herz werden dadurch deutlich positiv beeinflusst. Wir haben nicht nur das Leinöl, sondern wir versuchen auch unsere Tiere so zu ernähren, dass sie deutlich mehr Omega-3 produzieren als der große Durchschnitt der Kühe. Egal, ob es jetzt Milch ist, ob es nur Fleisch ist, ob es Eier sind, das, was du bei dem Tier an Futtern reingibst, im Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, bekommst du dann letztendlich als Lebensmittel wieder zurück. Ein gutes Gras, ein kräuterreiches Gras hat ein Verhältnis von 2 zu 1. Wenn viele Kräuter drin sind, geht der Bereich Richtung 1 zu 1. Nimm beispielsweise einen Löwenzahn, der hat ein Verhältnis von 0,8 zu 1. Also ein Löwenzahn ist durchaus positiv, ein Spitzwegerich ist durchaus positiv. Deshalb versuchen wir auch, Spitzwegerich zum Beispiel in unseren Wiesen nachzusehen. Die billigste Kilo-Stärke-Einheit erreichst du eben mit Mais. Und Mais hat ein Verhältnis von etwa 35 bis 40 zu 1, je nachdem, wie trocken er ist. Und wenn du jetzt ein Produkt reingibst mit 40 zu 1 in die Kuh, dann kann die keine Milch geben mit 1 zu 1, sondern die Milch wird dann deutlich Omega-6 reicher. Und wir versuchen eben den Mais komplett aus unserer Ration rauszunehmen und versuchen eine kräuterreiche Wiese reinzugeben. Und dann ist das Verhältnis nahe 1 zu 1 in der Milch. Die Kollegen haben dann vielleicht ein Verhältnis von 6 zu 1, von 8 zu 1, von 10 zu 1, also eine relativ ungesunde Milch im Vergleich zu einer gut gefütterten Kuh.
Frustrierend dabei ist, dass Hamel seine Omega-3-reiche Milch zwar an eine Biomolkerei liefern kann, aber dort wird sie mit der Milch anderer Bauernhöfe gemischt, die ein viel schlechteres Omega-6 zu 3-Verhältnis haben, weil sie viel Mais füttern. Die ganze Arbeit für die Omega-3-Optimierung ist also für die Katz.
Wir machen das jetzt zunächst in erster Linie für uns persönlich, für unsere Familie. Wir bereiten einen Joghurt her, wir bereiten einen Kefir her, wir haben unsere Trinkmilch, wir bereiten einen Käse. Und wir wissen, dass dieser eben deutlich Omega-3-reicher ist als der herkömmliche, den du im Handel kaufst.
Damit von der Weidebutter, die gesundheitlich ganz gut im Mittelfeld der Nahrungsfette liegt, zum Palmöl und dem Kokosfett, die in fast allen Margarinen enthalten sind. Silke Raff, einer von der Verbraucherzentrale Südtirol, gibt zunächst einmal zu bedenken.
Margarinen herzustellen, ist doch ein gewisser industrieller Prozess erforderlich, sodass ich jetzt vom Aspekt der Natürlichkeit sagen würde, Butter ist irgendwie in der Produktion natürlicher als viele Margarinen. Das trifft auch auf diese veganen Haferflocken zu. Ja, da ist ein ziemlicher industrieller Prozess erforderlich und das wird vielleicht manchmal ein bisschen übersehen.
Beim Kokosfett und vor allem beim Palmöl geht es aber nicht nur um unsere Gesundheit, sondern auch um die unseres Planeten. Denn für den Anbau von Palmöl sind bislang rund 300.000 Quadratkilometer Urwald gerodet worden. Das entspricht der Fläche von Italien.
Der Regenwald beherbergt etwa die Hälfte aller Arten. Auf einem Hektar sind mehr Arten als im ganzen deutschen Wald zusammen. Wenn der Wald weg ist, dann ist also nicht bloß der Lebensraum der Orang-Utans weg, sondern auch der vielen anderen Arten, die dort leben. Sie werden aber auch dann, wenn sie auf den Palmölplantagen nach Nahrung suchen, getötet oder gefangen. Waldelefanten, die Tiger, die sind stark im Niedergang betroffen, die Nashörner und viele, viele andere Tiere, die Fledermäuse. Auf der Suche nach Nahrung kommen sie bis in die Dörfer und es kommt immer häufiger zu Konflikten zwischen Mensch und Wildtieren. Die Palmölwirtschaft, die vielen Palmölplantagen haben in erster Linie dazu beigetragen, dass die Biodiversität auf Sumatra und Borneo sehr stark eingebrochen ist.
Sagt Marianne Klute vom Verein Rettet den Regenwald. Am Palmöl klebt aber nicht nur jede Menge Tierblut, sondern auch Menschenblut.
Jede Palmölplantage ist verbunden mit Landrechtskonflikten, die auch tödlich ausgehen, da der Staat ja den Wald als staatlich betrachtet und die Unternehmen den in Konzession genommen haben, verteidigen die mit Polizei oder manchmal auch mit Militär oder privaten Sicherheitskräften das Terrain. Also wir haben ungezählte solcher Landrechtskonflikte, die zu wirklichen gewalttätigen Auseinandersetzungen ausarten und bei denen viele von den Leuten, die protestieren, kriminalisiert werden. Aber es gibt auch Vorfälle, wo Menschen umgekommen sind. Wir haben Partner in Indonesien, die sprechen auch von blutigem Palmöl.
Dass Palmöl nicht nur gesundheitsschädlich ist, sondern für seine Gewinnung auch katastrophale Naturschäden angerichtet werden, das hat sich in unseren Nachbarländern gründlicher herumgesprochen als bei uns in Deutschland. In Italien zum Beispiel. Verbraucherschützerin Raffaena aus Südtirol berichtet.
Tatsächlich hat es in Italien eine sehr erfolgreiche Kampagne gegeben, ausgehend von unabhängigen Journalisten und Journalistinnen. Im Jahr 2014, 2015 ist die Kampagne gestartet und in deren Folge haben tatsächlich viele Lebensmittelhersteller ihre Rezepturen umgestellt und auf Palmöl verzichtet, zugunsten hauptsächlich von Sonnenblumenöl. Teilweise zu kleinen Teil Olivenöl, Kokosöl waren da die Substitute. Und aufgrund des Ukraine-Krieges hat es dann Lieferengpässe beim Sonnenblumenöl gegeben, sodass sich dann die Situation wieder ein bisschen verändert hat. Und im Jahr 2024 gab es etliche Meldungen von Verbrauchern und Verbraucherinnen, eben ein unabhängiges Ernährungsportal, dass einzelne Lebensmittelketten, einzelne Händler wieder auf Palmöl zurück umgestellt haben. Also es hat wahrscheinlich einen gewissen Rückwärtseffekt wieder gegeben in den letzten Jahren. Wobei dann die Ketten, die Produzenten damit argumentieren, dass sie eben zertifiziertes Palmöl jetzt verwenden würden.
Zertifiziertes Palmöl, dazu später. Anders als in Italien und in anderen unserer Nachbarländer ist den allermeisten Menschen hierzulande nicht bewusst, wie gesundheitsschädlich Palmöl ist, geschweige denn, dass es für Regenwaldvernichtung, Tier- und Menschenmord steht. Das liegt daran, dass es in Deutschland trotz aller Bemühungen von Umweltverbänden wie WWF, Oro Verde oder Rettet den Regenwald nicht gelungen ist, eine große Informationskampagne auszurollen. Erschwerend kommt hinzu, dass wir Deutschen zwar besonders viel Geld für neue Autos, Smartphones und Flugreisen ausgeben, aber beim Lebensmitteleinkauf besonders geizig sind. Und da Palmöl nun einmal das unschlagbar billigste Pflanzenöl ist, landen Palmölprodukte bevorzugt im Einkaufswagen. Regenwaldschützerin Klute.
Es ist immer noch das günstigste Öl für den Landraub, für die Regenwaldzerstörung, für die Vertreibung der Menschen bezahlen ja wir nicht oder auch die Firmen nicht. Also dieser Teil der Kosten fließt nicht dann in die Kosten für das Palmöl rein.
Nach Angaben des WWF enthält rund die Hälfte aller Supermarktartikel Palmöl. Bei den Lebensmitteln können wir Verbraucher und Verbraucherinnen dieses Fett sehr einfach meiden. Denn das Palmöl muss auf der Zutatenliste stehen. Für Kosmetika und Reinigungsmittel gilt das leider nicht.
Besonders wenn wir dann in die Kosmetik- oder in die Waschmittelindustrie gehen, da findet man nicht Palmöl als solches drin, sondern die Derivate, die man in diesen oleochemischen Fabriken produziert.
Und, wie schon erwähnt, spricht neben dem Arten- und dem Klimaschutz auch unsere eigene Gesundheit gegen das Palmöl. Ernährungswissenschaftlerin Jänich.
Gleichzeitig enthält das Palmfett sehr viele gesättigte Fettsäuren, ähnlich wie Kokosfett. Und das ist für die Gesundheit nicht empfehlenswert.
Kokosfett statt Palmöl, ist da gesundheitlich etwas gewonnen?
Nee, in gesundheitlicher Hinsicht ist da gar nichts gewonnen.
Diese Frage ist wichtig, denn jene Lebensmittelhersteller, die neuerdings Palmöl meiden, ersetzen dieses schädliche Fett zumeist 1:1 durch das noch etwas schädlichere Kokosfett. Ist Kokos auch genauso umweltschädlich wie Palmöl? Regenwaldschützerin Klute sieht da jedenfalls in sozialer Hinsicht einen gewissen Unterschied.
Kokospalmen, zumindest in Indonesien und auch auf den pazifischen Inseln, sind in kleinbäuerlicher Hand und sind nicht solche enormen Monokulturen wie die Ölpalmen. Aber natürlich, wenn Kokospalme angelegt wird und es ist eine Monokultur, dann haben wir das gleiche Problem wie mit den Ölpalmen.
Wissenschaftler der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich haben sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Anbau der Ölfrüchte Palm, Kokos und Soja einerseits beschäftigt und mit dem dadurch verursachten Artensterben andererseits.
Besonders betroffen sind tropische Regionen. Dort führt landwirtschaftliche Nutzung zu besonders großen Verlusten an Biodiversität. Aber nicht nur, weil viele Ölpflanzen wie Ölpalmen oder Kokos nur dort wachsen, sondern auch, weil es in diesen Regionen eine hohe Artenvielfalt gibt und die Erträge pro Fläche oft geringer sind und es deshalb oft zur Ausdehnung der Landwirtschaft und damit zur Zerstörung von Ökosystemen kommt, zum Beispiel durch Abholzung.
Stefan Pfister, Co-Autor der Studie, erklärt, wie Feldstudien am Boden und Satellitenaufnahmen zu einem Bild zusammengefügt wurden.
Das sind Datensätze, die von unter anderem IUCN, also die internationale Organisation eigentlich für den Artenschutz, gesammelt werden. Also das sind sehr viele Forschungsarbeiten, die die verschiedenen Arten einzeln erfassen, die Ausdehnung der Arten, um eben auch zu beurteilen, wie endemisch sind sie. Dann eben, also sind natürlich mit satellitenbasierten Analysen auch, wo eigentlich die Pflanzen angebaut werden, in welcher Intensität. Also ist es eher extensiv oder intensive Produktion, weil das dann auch eine Auswirkung hat auf den Effekt, also wie bedroht die Arten dann dadurch sind.
Das Gesamtergebnis?
Rund 1,5% der Arten sind nach diesen Berechnungen verloren gegangen. Also das ist schon ein sehr großer Teil.
Auch wenn sich 1,5% nach wenig anhört, das ist der weltweite Anteil der Arten, die ausgerottet wurden, und das binnen weniger Jahrzehnte. Dabei spielt Palmöl eine größere Rolle als Kokos und Soja.
Palmöl hat schon eine Sonderstellung, weil es hat dann auch einen sehr hohen Anstieg erlebt über die letzten Jahre. Es ist das Öl, das halt dann billig zur Verfügung steht, auch für die Nahrungsmittelindustrie. Und das halt auch in relativ kritischen Ökosystemen angebaut wird, also Indonesien, Philippinen auch und anderen tropischen Regionen. Das ist schon auch ein Teil des Problems, dass es in solchen Gebieten angebaut wird, die hohe Artenvielfalt haben.
Beim deutschen Lebensmittelangebot finde ich besonders irritierend, dass auch Bioprodukte in den seltensten Fällen als palmölfrei gekennzeichnet sind. Warum? Das habe ich den Bundesverband der Ölsaatverarbeitenden Industrie gefragt, sowie drei Biomargarinehersteller. Die einzige Antwort kam vom Hersteller Vitaquell.
Uns ist bewusst, dass insbesondere Palmöl kontrovers diskutiert wird, sowohl aus ökologischer als auch aus gesundheitlicher Sicht. Unser Palmöl beziehen wir ausschließlich aus nachhaltigem Anbau in Brasilien und Kolumbien. Das verwendete Kokosöl stammt von den Philippinen. Für die Herstellung unserer Vitaquell-Margarinen verwenden wir von Natur aus feste pflanzliche Fette wie Kokosöl, Palmöl und auch Sheafett. Der Grund dafür ist, dass wir bewusst auf Verfahren wie Fetthärtung und Umesterung verzichten. Diese Verfahren werden eingesetzt, um flüssige Pflanzenöle in feste Fette umzuwandeln. Im Biobereich sind diese Verfahren grundsätzlich nicht zulässig. Stattdessen setzen wir auf ein traditionelles Herstellungsverfahren. Die pflanzlichen Fette und Öle werden mit den weiteren Zutaten vermischt und anschließend über ein Kühlverfahren kristallisiert. So erhält die Margarine ihre streichfähige Konsistenz ganz ohne chemische Modifikation der Fette.
Palmöl mit Zertifikat, löst das den Konflikt mit Regenwaldvernichtung und Artensterben? Nachhaltigkeitsforscher Pfister ist da skeptisch.
Am Schluss bleibt ja dann doch immer noch die Gesamtnachfrage. Und würde man jetzt nicht die zertifizierte kolumbische Palmölproduktion kaufen, ist die Frage, würde sie nicht stattfinden oder würde es dann einfach für die lokale oder andere Bezüge vorhanden sein? Also ich denke, das mit den Zertifizierungen ist immer auch etwas zweischneidig.
Regenwaldschützerin Klute ist da eindeutig.
Biozertifikate können zum Beispiel garantieren, wir benutzen keine Pestizide. Aber welches Zertifikat garantiert Ihnen, es gibt keinen Landraub, es gibt keine Vertreibung oder keine Gewalt? Indonesien ist der größte Palmölproduzent der Welt. Mir ist nicht bekannt, dass es dort eine Plantage gibt, die biozertifiziert ist. Es gibt kein Zertifikat, das verhindert, dass Regenwald abgeholzt wird und dass Menschen vertrieben werden.
Zusammenfassung in 4 Punkten. Erstens die Gesundheit. Fette gehören wie Kohlenhydrate und Proteine zur gesunden Ernährung. Allerdings solche Fette mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Sehr zu empfehlen für den Salat und die Rohkost sind Lein, Hanf, Raps und Olivenöl. Zu meiden sind Industriefette, Palm- und Kokosfett. Zweitens, Fleisch- und Milchprodukte. Je mehr Gräser und Kräuter die Tiere aufnehmen, desto gesünder sind ihr Fleisch und ihre Milch. Gesundheitlich empfehlenswert sind deshalb das Fleisch von Wild sowie von Rindern, Schafen und Ziegen aus Weidehaltung und Weidemilchprodukte. Drittens, der Schutz unseres Planeten. Produkte mit Palmöl oder Kokosfett sind eine Katastrophe fürs Klima und die Artenvielfalt. Soja ist zwar ein gesunder Fleischersatz, aber dem Planeten bekommt es nur, wenn es außerhalb der Tropen angebaut wurde. Deshalb bitte kein Amazonas-Soja kaufen, sondern solches aus europäischer Produktion. Viertens, der Tierschutz. Ja, unsere Kühe werden geschlachtet, in der Regel im Alter von 5 bis 6 Jahren. Und die männlichen Kälber werden zumeist in Mastställe verfrachtet, in denen sie ein 8 Monate kurzes, erbärmliches Dasein fristen. An Butter klebt also Tierblut. Aber Palmölmargarine ist keinesfalls eine Alternative. An keinem anderen Speisefett klebt so viel Tierblut. Das Blut von vertriebenen und dahingeschlachteten Wildtieren wie Affen, Elefanten und Nashörnern. Und dazu klebt am Palmöl auch noch Menschenblut.
Du hörtest einen Beitrag von Farmer Billy. Und hier noch ein Tipp für alle, die lieber lesen als hören. Den Farmer Billy Podcast gibt es auch als gedrucktes Buch. Farmer Billy – Zukunft säen, wie eine andere Landwirtschaft unser Überleben sichert. Erschienen im Metropolis Verlag Marburg.